Ja, Gott kommt anders, als wir denken. Worauf warten wir? Erwarten wir vielleicht nichts mehr? Auf was warten wir noch? Ich möchte heute über ein sehr betagtes Ehepaar sprechen und vorstellen. Sie hatten eigentlich keine große Zukunftsperspektive mehr. Sie waren so kurz vorm Rentenalter und hatten immer noch keine Kinder, die sie sich so sehr gewünscht hatten. Wer sollte sie im Alter versorgen? Ja, außerdem lebten sie auch in einer Zeit voller Nöte. Die Römer waren die Herrscher des Landes in Israel. Israel war damals kein souveräner Staat. Deswegen gab es auch so manche jüdische Untergrundorganisationen, die versuchten, den Römern das Leben schwer zu machen und die Römer auszuschalten. Aber nicht sehr erfolgreich waren. Ja. Diese wurden oft mit den Mitteln der Römer grausam zerschlagen, die solche Aufstände gemacht hatten. Wo war die Hoffnung der Israeliten? Wo war die persönliche Hoffnung jetzt auch dieses Ehepaars, die eigentlich sehr gottesfürchtig lebten? Ich möchte uns die Geschichte lesen, und zwar, die steht jetzt in Lukas Kapitel 1 ab Vers 5. Da heißt es, Vers 5 bis Vers 25, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihm nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Und er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, um mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat und meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Ja, soweit erstmal der Text aus dem Wort Gottes. Wenn Gott nun ein neues Werk beginnt, dann wirft er das Alte nicht beiseite, sondern knüpft an das Alte an. Im Schoß Israels, in Jerusalem, im Tempel, hier leitet Gott die Entstehung des neuen Bundes ein. So meinte es ein Fritz Rienecker. Was geschieht hier? Ich habe hier den Tempel, das Modell mitgebracht, so wie er zu der Zeit aussah. Gab noch einen größeren Vorhof, das ist jetzt hier nicht abgebildet. Ja. Aber das war das Innere des Tempels. Also das war ja das Zentrale. Interessant ist, das Lukas-Evangelium beginnt mit Gebet im Tempel. Und wenn wir zum letzten Kapitel blättern, Kapitel 24, Vers 50, danach der Himmelfahrt Jesu: Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Und dann: Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das war nicht von den Jüngern die Rede. Also, wenn Gott jetzt hier was Neues beginnt, beginnt hier im Tempel und nachher endet es auch wieder hier im Tempel. Und zwischen dem 1. und dem 24. Kapitel im Lukas-Evangelium sehen wir die wunderbare Erlösungsgeschichte durch Jesus Christus. Aber kommen wir zurück hier zu Zacharias und Elisabeth. Also Herodes der Große, König von Palästina, der lebte 37 bis 4 vor Christus. Der war dann auch wohl verantwortlich für den bethlehemitischen Kindermord. Also wahrscheinlich wird Jesus etwas vor dem Jahr 0 geboren sein, aber das sind so Feinheiten, müssen nochmal die Historiker genau untersuchen. Ne? Also das war so der Hintergrund. Zacharias Stammbaum wird hier beschrieben. Es wird nur kurz erwähnt, er war ein Priester nach der Ordnung Abija. Wenn wir im Alten Testament zurückblicken, in 1. Chronik, Kapitel 24, ordnet der König David die Priesterschaft an. Und darunter erscheint auch Abija, die Ordnung von Abija. Also wir sehen noch weiter zurück, unter Mose war ja Aaron der erste Priester. Hier habe ich so eine Minifigur. Könnt ihr das alle sehen? Müsst ihr nachher vorkommen.
Wer ist das nochmal?
Aaron, ja.
Ach so, okay.
Der hohe Priester. Ja. Und die Priester kamen alle von Aaron. Das war ja Moses Bruder, Aaron, ja. Und dieser Aaron hatte vier Söhne, Nadab und Abihu und Eliezer und Itamar. Nadab und Abihu wird im Mose berichtet, dass die starben, weil sie was über Gesetz übertreten hatten. Und die hatten keine Kinder oder keine Söhne, ja, zumindest. Und Eliezer und Itamar, und von Eliezer und Itamar heißt es nachher, Eliezer hatte 16 Sippenhäupter und von Itamar 8 Sippenhäupter. Und einer von diesen Sippenhäuptern von Eliezer, einer seiner Söhne, das war eben der Abia. Mein Vater ist Jahwe, so heißt der Name. Ja. Und dieser Zacharias, war es viele, viele hundert Jahre später, war einer von diesen Nachkommen, von diesem Abia. Also zusammen gab es in Israel also 24 Sippenhäupter oder 24 Gruppen, die den Priesterdienst im Tempel verrichteten. Und das wurde unter dem König David dann eingeteilt. Jede dieser 24 Abteilungen hatte zweimal im Jahr für 8 Tage Dienst im Tempel. Und die priesterliche Führerschaft gehörte, jetzt, wie wir das gelesen haben, zu dieser Zeit Zacharias. Oder die priesterliche Führerschaft gehörte Zacharias nicht an. Denn die bestand immer aus dem fungierenden und dem aus dem Amt gewesenen hohen Priester und dem Priester der ersten Abteilung. Aber er war ja nur von der 8. Abteilung der Priester. Also er war in der Ordnung nicht so hoch. Ja. Er war weiter zurück. Die Priester der ersten Ordnung, die hatten alle ihren Wohnsitz in Jerusalem. Die Priester der weiteren Ordnung, die waren dann verteilt auf das Land Israel. Und so lebte jetzt Zacharias mit seiner Frau nicht in Jerusalem. Aber jetzt war er eben hier in Jerusalem, weil er an der Reihe war, den Dienst am Tempel zu verrichten. Man kann gut annehmen, dass Zacharias jetzt, wo hier das geschrieben wird, zum ersten Mal in seinem Leben und vielleicht zum einzigen Mal in seinem Leben überhaupt diesen Dienst getan hat im Tempel. Also das war eine ungeheure große Ehre, dass er diesen Dienst tun durfte und dass er ausgerechnet jetzt an der Reihe war. Ja, seine Frau Elisabeth war ebenso aus dem Geschlecht Aarons. Die Priester mussten nicht unbedingt verheiratet sein mit einem Nachkommen von Aaron, aber es war durchaus gut angesehen, wenn das so war. Also wir sehen dann, der Sohn, der dann geboren wurde, Johannes der Täufer, der war also aus einer rein priesterlichen Familie. Zacharias, sein Name bedeutet, Jahwe hat sich erinnert. Die Namen der Bibel haben immer auch eine Bedeutung. Ja? Als Zacharias im Tempel war, Jahwe hat sich erinnert. Also Gott hat sich erinnert. An was? An seine Zusage, dass er die Hoffnung schicken wird. Und der Name Elisabeth heißt Gottes Eidschwur. Also Gott verbirgt sich für das, was er zugesagt hat. Das hält er auch gewiss. Ja? Und dann der Name des Jungen, der heißt ja Johannes. Das ist so ganz außergewöhnlich. Aber das heißt, Gott ist gnädig. Und was wir kennen für die Geschichten dann weiter von Johannes dem Täufer, hatte er eine Gnadenbotschaft? Es war eine Bußbotschaft. Kehrt um! Aber es führte zur Gnade. Deswegen war es auch eine Gnadenbotschaft. Ja. Also ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr über Elisabeth und den Zacharias sagen. Also sie werden, wie wir jetzt auch gelesen haben, Sie waren ein Ehepaar, sie waren fromm und ohne Tadel. Ja, gerecht im Augen Gottes. Sie wandelten mit Gott. Das heißt, sie führten nicht nur zeitweise ein Gott wohlgefälliges Leben, sondern tagtäglich. Ja, oder sie rechneten mit Gott, so stetig. Ja. Niemand konnte ihnen etwas nachsagen, dass sie schlecht leben würden. Ja. Sie lebten nach den Geboten Gottes. Das heißt nicht, dass sie jetzt fehlerfrei waren, ja, wie wir das auch sehen. Aber sie, sie lebten nach Gott wohlgefällig zu sein. Das war so ihre Devise, ja. Das war ihr Anliegen. Ja. In 1. Korinther 1, Vers 6, da heißt es, denn die Predigt von Christus ist euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt in irgendeiner Gabe und wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis zum Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Durch Christus sind wir in Gottes Augen untadelig. Diese Eigenschaft wird auch hier diesen Zacharias und der Elisabeth über die gesagt. Ja. Es wird zwar nicht näher darauf eingegangen, wie er jetzt lebte, das wird nicht weiter beschrieben, aber jedoch erkennt man, dass er treu in seinen Dienst getan hat. Er nahm die Sache als Priester ernst. Und so ist es eine Frage auch an uns. Nehmen wir die Sache des Herrn ernst, in die wir hineingestellt sind? Wie wichtig ist es uns, Gott zu gefallen? Wir sehen auch jetzt hier, wo wir das gelesen haben, dass dass Zacharias, indem er wie er wandelte vor Gott, dass Gott ihn gesehen hat. Also Gott sieht das, wie wir leben. Er sieht auf unser Leben. Ja. Noch war ja der Messias nicht da, durch den sie untadelig werden konnte. Also die Schuld endgültig gesühnt werden konnte. Ja. Aber sie lebten in der Erwartung, dass er kommen wird. Noch musste zu dem Zeitpunkt im Tempel geopfert werden. Aber Gott wollte einen neuen Anfang machen mit Zacharias und Elisabeth. Genau wie Abraham und Sarah auf ihre Nachkommen gewartet hatten, so war das jetzt auch wieder hier. Ist das nicht interessant, wenn die Weisheit der Menschen am Ende ist, dann greift Gott ein. Dann setzt Gott einen neuen Punkt. Abraham und Sarah, Abraham ist ja der Stammvater der Israeliten, ja, die konnten auch keine Kinder kriegen. Und die waren schon sehr alt. Und Gott hatte dem Abraham verheißen, aber durch dich will ich ein Volk bereiten, aber ohne Nachkommen. Das ist sehr schwierig. Aber da hatte auch Gott eingegriffen, damals. Und genau das sehen wir jetzt hier auch. Zacharias und Elisabeth, die auch keine biologische Hoffnung mehr auf Nachkommen hatten, da greift Gott ein. Das Lukas-Evangelium wird hier auch von dem Arzt geschrieben, von einem Arzt, also von einem Mediziner ist das geschrieben worden, der vom Beruf Arzt war. Also ist schon interessant, dass genau sowas auch hier in dem Evangelium drinsteht. Der wusste, was er schreibt. Also wir haben gesehen, das Los traf Zacharias. Er sollte das Räucheropfer in den Tempel bringen. War das jetzt ein Zufall? Wie ich schon beschrieben habe, dass es viele gab, die hätten gewählt werden können. Ja. Aber dieser Zacharias, den hat Gott zu diesem Zeitpunkt für diese Aufgabe vorgesehen. Der Räucheropferaltar, was war das? Das war große Brandopferaltar, der oder hier vorne stand, ja. Also hier vorne, da wurden die Tiere verbrannt, außerhalb des Tempelgebäudes, ja, als Schuld- und Sündopfer. Nein, der Räucheraltar, der stand innen drin. Das kann ich jetzt hier nicht darstellen. Müsst ihr euch vorstellen. Der stand vor dem Vorhang. Ja, dieser Tempel war ja noch aufgeteilt in zwei Hälften. Das Allerheiligste, ganz hinten, wo dann die Bundeslade war, und im vorderen Bereich. Ja. Und der Zacharias, der war eben in dem vorderen Bereich, da, wo hier dieser Räucheraltar stand. Es wird in den Mosebüchern genau beschrieben, wie das Räucherwerk, welche Eigenschaften das haben musste. Ja. Das, was hier im Tempel verwendet wurde, durfte nicht privat benutzt werden für zu Hause. Das war wirklich abgesondert, nur für den Tempel. Eine ganz spezielle Mischung, wie die Kräuter und wie sein sollte. Ja. Und so hatte er diese Aufgabe, hier die Gebete hinzubringen. Hier, das ist symbolisch gesehen, zeigt es die Gebete der Heiligen. Das, zu diesem Zeitpunkt waren die Juden, das Volk hier draußen vorm Tempel, die haben gewartet, dass er da reingeht und dann seinen Segen spricht. Und dort betete er zu Gott und dort bekam er die Erscheinung durch den Engel. Ja, das war, wie gesagt, kein Zufall. Also wir sehen, er war fromm, der Zacharias, aber sie waren gottesfürchtig, sie wollten sich nach Gott ausrichten. Und jetzt hier das zweite sehen wir, Zacharias und Elisabeth, sie beteten zu Gott und sie nahmen die Sache ernst. Es wurde jeden Abend und Morgen im Tempel gebracht und durfte nur durch die Priester gemacht werden. Das war also dieses Privileg, das Zacharias zu diesem Zeitpunkt hatte. Das Brandopfer, das musste morgens um 9 Uhr und mittags um 15 Uhr verrichtet werden. Aber dieser Gebetsgottesdienst, der war im Tempel. Zacharias musste das Räucherwerk auf die glühende Kohle des Räucheraltars schütten und sich dann zur Anbetung niederwerfen vor dem Altar. Im ganzen Land schaute man zu dieser Stunde nach Jerusalem und betete. Der Priester fasste als Repräsentant alle Gebete zusammen und brachte sie zu Gott. Auch der Priester selbst durfte sein eigenes Gebet zum Herrn bringen. Und so sehen wir, dass ja, dieses wohlgefällige Gebet vor Gott. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, so will ich dich hören. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung 5, Vers 8 heißt es, als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Ja. Also auch da sehen wir die Brücke für die Zukunft. Ja. So, unsere Gebete werden vor den Thron Gottes niedergelegt. Und so wie der Tempel nur ein Abbild war von dem himmlischen Tempel, so sehen wir dann auch in der Offenbarung für das, was kommt. Ja. In Jesaja Kapitel 1, Vers 11 bis 15, da heißt es, also da geht es jetzt auch um die Frage, was ist jetzt ein ehrliches, aufrichtiges Gebet? Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr? Ich bin satt der Brandopfer und Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir, wer fordert dann von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergeblich Speisopfer, das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlungen mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer neuen Monden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last, ich bin müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Also hier sehen wir das Gegenteil. Also da sehen wir, dass der Prophet Jesaja hier zu dem Volk Israel diese richtenden Worte sagen musste. Ihr macht zwar all diese Zeremonien hier im Tempel, aber hintenrum bringt ihr die Leute um. Und da sagt Gott hier, das ist nicht Gottesdienst. Und hier sehen wir das anders bei diesem Zacharias. Der war von ganzem Herzen dabei. Der betete und der glaubte an Gott. Und der war anders wie die Person, von dem hier der Prophet Jesaja schreibt. Also es kommt nicht darauf an, ob du die Zeremonien perfekt beherrscht, sondern es kommt auf dein Herz drauf an. Bin ich mit dem Herrn? Ja? Also ein erhörliches Gebet setzt Sündenbekenntnis voraus. Der Engel Gottes bringt Zacharias eine Gnadenbotschaft, nicht eine Gerichtsbotschaft. Der Herr hat das Gebet des Zacharias und Elisabeth erhört. Wie gesagt, Johannes, der Herr begnadigt. Ja, das ist die Botschaft. Die Voraussetzung der Gnade ist aber die völlige Umkehr. Johannes wird nicht nur seine Eltern Freude bereiten, sondern dem ganzen Volk. Johannes sollte ein Nazaräer werden, ein Gottgeweihter, wie ihn, wird näher beschrieben in 4. Mose Kapitel 6. Also ist er abgesondert. Der Heilige Geist kam für eine Zeit im Alten Testament auf seine Propheten, auf Richter wie zum Beispiel Simson oder den König Saul. Und jetzt hier auch so auf diesen Johannes. Er wird in der Kraft des Elia auftreten. Viele werden wieder zu Gott zurückkommen. Und Jesus sagte selbst dann mal über den Johannes, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Das war Matthäus Kapitel 17. Ja. Und in Maleachi war prophetisch vorhergesagt, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Gott sendet seinen Boten. Die Predigt des Johannes sollte die Herzen von sorglosen Eltern zum wirklichen geistlichen Bemühen um ihre Kinder bringen. Die Herzen der Eltern sollen zu den Kindern gewandelt werden, so heißt es hier in unserem Text. Und die aufrührerischen Kinder zurück zum Gehorsam. Er würde danach streben, aus der Welt eine Gemeinschaft von Gläubigen zu versammeln. Merken wir, was hier die Aufgabe von diesem Johannes dem Täufer war? Er sollte die zerrütteten Beziehungen in einer Familie, in einer Gesellschaft wiederherstellen. Und auf Jesus ausrichten, auf den Retter. Er sollte ihre Herzen verändern, ja? Dass die Eltern richtig geistlich auch um ihre Kinder sich kümmern und dass die Kinder auch gehorsam sind ihren Eltern und dass sie gemeinsam ausgerichtet werden auf das, was auf die Erlösung, auf Gott, ja, die durch Jesus kommt. So war das nicht von ungefähr, dass gerade in diesem Augenblick im Tempel Zacharias diese Anweisung bekam. Zacharias und Elisabeth, sie glaubten Gott, aber Zacharias war ein wenig ungläubig. Zacharias verstummte. Das müsst ihr euch so vorstellen. Ja? Zacharias kam raus aus dem Tempel, wollte jetzt einen Segen sprechen. vielleicht die einzige oder vielleicht die erste, überhaupt die einzige Gelegenheit, wo er das konnte. Und wie muss er sich gefühlt haben? Stellt euch mal vor, unser Bundespräsident macht die Weihnachtsansprache, ja, im Fernsehen. Alle gucken zu und plötzlich bleibt der Ton weg. Ja. Das ist sehr unangenehm für denjenigen, der redet. Ja. Äußerst. Ja. Aber so war das, so war die Situation. An dem Ort, wo Zacharias diese Botschaft empfing und die himmlische Erscheinung hatte, hätte ihm schon ausreichen müssen, um die Wahrheit der Botschaft zu erkennen. Jeder Zweifel hätte eigentlich besiegt sein müssen. Aber trotzdem zweifelte er an der Aussage des Engel Gabriels. Gabriel ist der starke Mann Gottes, der Überbringer einer frohen Botschaft. Dennoch ist das Gericht am Zacharias ein Gnadengericht. So konnte die Gnadenbotschaft sich in Zacharias in allen Monaten tief verwurzeln. Er konnte nur aufschreiben, was er erlebt hat. Ja? Aber war schwierig, mit seiner Frau zu reden und ja, schrecklich eigentlich, ja. Und das Volk wartete auf seinen üblichen Segen, doch den konnte er nicht mehr aussprechen. Und so merkte die Menge, dass er eine Erscheinung gehabt haben müsste. Wir sehen, die Gerichtsseite Gottes macht klar, aufgrund des Unglaubens wurde Zacharias gehindert, das Volk zu segnen. Und Fritz Rienecker meint dazu, wo die Stimme des Predigers in der Wüste angekündigt wird, verstummt das Priestertum des Alten Testamentes. Es verstummte der levitische Segen, wo der Same kam, in welchen alle Völker gesegnet werden sollten. Nach 5 Monaten wird die Schwangerschaft sichtbar. Und diese Zeit, eine ewig lange Zeit. Ja. Nun konnte Elisabeth als die Gesegnete erkannt werden. Aus Glauben kommt göttliche Frucht und nicht aus der Natur von uns aus heraus. Und so erlebten diese alten, ergrauten Ehepaar, ja, wie Gott aus ihrem armseligen Erdenleben viel Frucht für die Ewigkeit erwachsen ließ. Ihr Johannes, der von Gott Erbetene, war die Frucht ihrer verborgenen Glaubenslebens. Ein von Gott geschenkter Segen wird aber erst richtig zur Frucht, wenn er Gott wieder zur Verfügung gestellt wird. Und so diente dann Johannes dem Volk Gottes, ja. Nur diejenigen, die in der Aufopferung ihres Lebens den Sinn gesehen haben, werden Frucht bringen. Ja, wir können uns fragen, wie fest ist unser Glaube oder zweifeln wir? Aber was sehen wir bei Zacharias? Auch wenn wir zweifeln, kann Gott wirken, ja. Es ist so fantastisch, wenn man jetzt auch diese Weihnachtsgeschichte insgesamt sehen, ne? Als Gott in unseres Weltgeschehen vor 2000 Jahren eingreift, macht er erstmal 2 Unmöglichkeiten zu einer Möglichkeit. Das erste haben wir jetzt gesehen, eben eine Frau, die betagt war, die nicht mehr schwanger werden konnte, wurde schwanger. Ein Wunder. Das zweite, eine Jungfrau, die nie mit einem Mann geschlafen hatte, wurde dann auch schwanger, die Maria. Merken wir, wenn Gott was Neues anfängt, dann greift er ungewöhnlich in dieses Weltgeschehen ein. Und wenn die Situation politisch, gesellschaftlich, geistlich völlig verfahren ist und ausweglos ist, dann kommt Gott. Ja, und so wünsche ich uns, dass wir wirklich Gott erkennen, wie er eingreifte. Und dass wir. Ich möchte schließen, oder hiermit noch ein paar Versen aus Lukas 1, Vers 57. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkte seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst. Und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn. Und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen zu Herzen und sprachen, was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Und dann geht es noch weiter, und sein Vater Zacharias wurde voll Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und dann führte das noch weiter aus. Sind das nicht wunderbare Worte? Dann konnte wieder Zacharias reden. Dann konnte er mit seinen Worten wieder Gott loben und sah, wie Gott diesen Erlösungsweg vorbereitete. Ja, so wünsche ich uns, dass wir auch an Weihnachten wirklich das erleben, wenn wir noch nicht Jesus erkannt haben, dass wir dann erkennen, Mensch, jawohl, die Erlösung ist bei dir. Du bist der Herr der Dinge. Und dass wir ihm vertrauen. Und wenn unser Leben als Christ ein bisschen abgeflaut ist, dann können wir wieder uns besinnen. Jawohl, auch wenn wir mal Zweifel haben, wie so ein Zacharias, aber wir können wieder zurückkommen. Gott kann uns führen und stärken und Glauben schenken, dass wir auch in den Nöten, in den Problemen, denen wir stehen, immer wieder zu ihm zurückfinden und ihm vertrauen können, dass er alles unter seiner Hand hat. Amen.